Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Die 30. DEL-Saison steht vor der Tür. Wir haben schon langsam angeschwitzt, beziehungsweise kommen wir schon auf Betriebstemperatur. Die Sachen sind im Spind in der Kabine eingeräumt. Jetzt kommt natürlich gleich die obligatorische Frage an dich, Anti. Lässt du zuerst die Schlittschuhe vom Betreuer schleifen, bevor es zum ersten Training rausgeht? Oder tapest du dir den Schläger? Aber eines kann ich dir aus Spielersicht, als ehemaliger Spieler sagen, alles, wirklich alles tut am Anfang extrem weh, weil du eine komplett neue Ausrüstung hast. Jeder hat neue Schlittschuhe, neue Knieschoner, eine neue Hose, neuen Brustschutz, neuen Helm und das Wichtigste natürlich auch ein neues Trikot. Entweder einfach nur ein Refresh aus der letzten Saison, dass es neu gestaltet ist oder auch die neuen Spieler, die zu ihren Vereinen kommen. Aber da tut es in der ersten Woche immer richtig weh. Die Knöchel brennen, die Handschuhe sind noch steif, fest und hart, die neue Hose noch nicht eingeschwitzt. Und nochmal zurück zur Frage zu dir. Erst Schläger tapen oder erst die Schlittschuhe schleifen lassen?
Erst Kaffee holen und dann Schläger tapen.
Das so habe ich mir gedacht, dass du so ein Typ bist, der sich erst einen Kaffee holt, wahrscheinlich mal anguckt, wie warm die Sauna schon ist für nach dem Training und sich dann wahrscheinlich vom Betreuer noch das Visier putzen lässt.
Ja, ganz genau. Genau so. Das ist ganz genau so. Nee, ich glaube, das ist tatsächlich so. Deswegen ist ja der erste gemeinsame Trainingstag, der ist ja was ganz Besonderes. Jeder bereitet sich ein bisschen anders drauf vor, ist schon ein paar Tage vorher in der Halle, geht schon mal aufs Eis, will die neuen Schlittschuhe schon ein bisschen einfahren und natürlich die neuen Ausrüstungsgegenstände perfekt passend machen, dass nichts reibt und so weiter. Deswegen sind viele Spieler schon ein bisschen vorher da, waren schon ein bisschen auf dem Eis und dann beim ersten Tag ist es dann schon heftig, ne? Also da, du hast gesagt, da tut einem dann alles weh, nicht nur, weil alles ein bisschen reibt und noch nicht so richtig passt, sondern weil neue Muskulaturen dann wieder oder Muskulaturen, die bis Mai noch aktiv waren, bis Anfang Mai, vielleicht Ende April, aber danach dann erstmal im Sommer nicht Schlittschuh fahren oder das Eistraining kann man nicht simulieren, das kann man nur auf dem Eis bestreiten.
Definitiv, im Sommer ist natürlich der Fokus auf Konditionseinheiten, auf viel Action im Kraftraum, aber auch viel Mobilität. Wenn man das Wort Mobilität hört, dann denkt man natürlich an die klassische Position des Eishockeyspielers. Entweder etwas nach links gebeugt oder für den Spieler, der rechts schießt, nach rechts. Und das sind natürlich Sachen, die du im Sommer wieder versuchst auszugleichen, wo du auch unter der Saison sehr, sehr viel dran arbeitest, sind die Hüftbeuger. Bei mir war es immer ganz speziell der untere Rücken, aber das sind wirklich so Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Und dann, du sagst es, Anti, das erste Eistraining, du gehst wieder in diese Position, die du den ganzen Sommer nicht hattest. Es kommt viel aus den Oberschenkel- und aus den Adduktorenmuskeln, die dann wieder beansprucht werden. Ich habe es gesagt, der Hüftbeuger, der untere Rücken, da ist bei ganz, ganz vielen Spielern so richtig Feuer drin. Und jetzt, wir haben es ja schon auf Social Media gesehen, viele Mannschaften ihre neuen Trikots präsentiert. In Nürnberg wurde der neue Kapitän vorgestellt.
Sogar schon sehr früh, ne?
Also ja, das ich sehr und früh. Es wurden öffentliche Trainingseinheiten schon absolviert. In Iserlohn wurde gescrimmaged, also sprich gespielt, 5 gegen 5, 3 gegen 3 mit Penaltyschießen. Die Kölner Haie hatten ihr erstes öffentliches Training, in der die Trainingshalle auch pickepacke voll war. Und jetzt starten wir da so richtig raus. Und ich freue mich und ich freue mich auch über das neue Logo, was alle Mannschaften gleich auf der Brust haben, ist natürlich das DEL-Logo, aber da ist auch die 30 eingearbeitet, Anti. Also das ist schon Wahnsinn. Man überlegt sich, man freut sich jedes Jahr und fiebert hin und spricht schon frühzeitig von den Playoffs und Favoriten. Aber kannst du mir eigentlich noch sagen, wer der erste Meister der DEL-Geschichte war?
War das nicht Köln oder Düsseldorf?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe gedacht, du alter Taktikfuchs hier, du alter Statistiker, da müssten wir vielleicht gleich nochmal nachlesen.
Wir müssen nachlesen.
Wer das war. Oder wir nehmen natürlich auch die Hilfe von unseren Zuhörern in Anspruch, wer da wirklich der erste Meister war. So von diesen Seriensiegern weiß man ja, das sieht man ja oft mit den Sternchen über den Logos dann auf der Brust. Aber ich muss echt sagen, dieses 30er-Logo von der DEL finde ich sehr gelungen.
Definitiv finde ich auch. Und ich kann mich noch sogar daran erinnern, als die DEL begonnen hat. Also ich hätte nie gedacht, dass ich 30 Jahre später mit jemandem, der da noch gar kein Eishockey richtig gespielt hat, sondern erstmal in Waldkraiburg ein bisschen angefangen hatte und mal geschaut hat, wohin die Reise geht und inzwischen schon einer ist, der die Schlittschuhe an den Nagel gehängt hat, nämlich der Ulle. Also das ist schon, das Leben ist schon wirklich relativ kurz, muss man jetzt mal so irgendwie zusammenfassen. Also vor 30 Jahren kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Da waren auch viele Mannschaften. Aber wie gesagt, ich müsste mich jetzt erstmal geistig da ein bisschen reindenken, wie das nochmal alles war. Es war natürlich damals in Mannheim im Friedrichspark und da gab es noch Mannschaften wie die Kaufbeurer Adler zum Beispiel, die ja dann auch irgendwann pleite gemacht haben in der Anfangszeit. Und ja, das war noch so ein bisschen in den Kinderschuhen gesteckt damals, aber ich finde, dass die DEL sehr, sehr professionell geworden ist, gerade, sagen wir es mal, in den letzten 20 Jahren. Seit den 2000er Jahren, finde ich, ist es sehr, sehr gut geworden mit vielen Sachen. Natürlich immer mit Potenzial nach oben. Du kannst immer was verbessern, aber wenn du dir andere Ligen in Europa anschaust, wo dann plötzlich irgendwelche Clubs, Hauptstadtclubs zum Beispiel, sogar auf einmal pleite sind, wie zum Beispiel in der Slowakei und so weiter, sowas hat man hier eigentlich nicht. Die Liga ist relativ stabil, das muss man sagen.
Das ist korrekt. Jetzt, wo du sprichst, habe ich überlegt parallel, gegen welche Clubs ich gespielt habe in meinen Anfangsjahren in der DEL, die es heute nicht mehr gibt, beziehungsweise nicht mehr in der DEL im Oberhaus gibt. Da waren die Kassel Huskies, die Hamburg Freezers. Ich habe aber auch, Anti, gegen die Moskitos Essen und gegen die Revier Löwen Oberhausen gespielt. Das sind jetzt mal vier Stück, die mir da sofort einfallen. Ich habe im Nachwuchs, habe ich auch noch in der, ich glaube, Deutschlandhalle hieß die damals, in Berlin gespielt.
Ja, genau,
das war im Nachwuchs gegen die Berlin Capitals. Allerdings habe ich kein Profispiel mehr gegen die gemacht, aber Moskitos Essen, da kann ich mich noch dran erinnern und auch die Revier Löwen Oberhausen. Aber eine Sache, Anti, wo wir drüber gesprochen haben, dass jetzt die ersten öffentlichen Trainings stattgefunden haben und auch die Mannschaftsfotos natürlich in Verbindung mit der Trikotpräsentation. Ich weiß noch, als ich aktiv war und wir in der Kabine zusammensaßen und es hieß, morgen ist Fototermin, manchmal war das auch am Eis. Du kennst es, Anti, wenn die Mannschaften nach dem Training oder vorm Training nochmal so 2-3 Minuten sich stretchen, dehnen im Mittelkreis zusammen. Da habe ich immer gesagt, hey Boys, denkt dran, morgen Mannschaftsfoto, das heißt heute Abend oder allerspätestens morgen in der Früh alle zum Rasierer greifen. Alle Jungs rasieren. Da haben mich immer 10 bis 12 angeschaut, so ganz getreu dem Motto, hä, was soll das denn jetzt? Aber das ist ja letztendlich auch das Foto, das überall abgedruckt wird, in Zeitschriften, Magazinen und auch auf Poster gedruckt werden. Und wenn du da einen sitzen hast, ich rede jetzt nicht vom Dreitagesbad, aber vielleicht gerade aus Nordamerika rübergeflogen, durch die Zeitverschiebung vergessen sich zu rasieren, beziehungsweise morgens immer total verschlafen aus dem Bett. Und dann hast du da so einen vielleicht in der ersten Reihe sitzen oder hinten dran stehen. Mir persönlich hat sowas nicht gefallen. Ich wollte immer, dass das Ganze ordentlich ausschaut und ich musste lachen. Die Augsburger Panther, da waren zuletzt 5 oder 6 Jungs gleichzeitig beim Friseur. Da stand nämlich auch das Mannschaftsfoto an. Also da merkt man schon, 30 Jahre, es hat sich viel verändert, aber die Jungs sind auch ein bisschen eitel geworden.
Ja, ja, genau. Beim Fußball ist es ja sogar so, dass man in der Halbzeitpause sogar Gel in die Haare schmiert, zumindest wenn man sich die Fußballer anschaut. Beim Eishockey ist es Gott sei Dank nicht so. Aber ist doch auch schön, dass man auf dem Mannschaftsbild auch gut aussieht. Die Mannschaft präsentiert sich. Das ist doch auch was die Gegner sich anschauen. Die Gegner schauen sich auch mal ein Bild irgendwo an. Irgendwo sehen sie es in der Zeitung, ach guck mal, die Adler sehen so aus, oder dann guckst du so, Mensch, was ist das für ein Haufen, was sind das für kaputte Typen? Also von daher, ich denke auch, dass man da auch schon ein bisschen seinen Club und sich selbst und die Mannschaft, das Team auch dann repräsentiert, und da sollte man schon zum Kamm greifen vielleicht und zum Rasierer, sehe ich genauso wie du, und entsprechend muss man da schon heutzutage auch, weil die Bilder natürlich auch viel, viel besser sind von der Qualität her, du kannst ja natürlich auch viel besser machen mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, und dann mit High Definition und was weiß ich nicht alles. Also deswegen finde ich das schon ganz cool, und vor allem das Einzelbild ist auch schön, wenn das gut aussieht, weil damit tauchst du auch in allen Statistiken als Spieler auf. Ne? Also immer wird dieses Bild, was Anfang der Saison dann von dir gemacht worden ist, dann gezeigt, und entsprechend möchte doch da jeder zumindest nicht aussehen, als wäre er gerade aus dem Bett gesprungen.
Und ganz besonders natürlich, das Aussehen ist immer wichtig. Wir haben als Spieler immer gesagt, look good, feel good, play good. Also wenn du gut ausschaust, fühlst du dich gut. Wenn du dich gut fühlst, spielst du gut. Das war für uns auch immer eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber Anti, wenn wir jetzt mal gucken, die Teams, die letztes Jahr ganz oben in der Tabelle standen, starten jetzt ja diesen Monat auch direkt in die Champions Hockey League. Ich finde das phänomenal. Ich bin ein Riesenfan von Vorbereitungsspielen, vor allem wenn du gegen deinen Kooperationspartner zum Beispiel spielst, also das Team, wo du deine jungen Spieler hin ausleihst. In Mannheim wäre das jetzt aktuell dann Bietigheim gewesen, in der Vergangenheit war es Heilbronn, oder auch mal das ein oder andere Derby einbaust in der Vorbereitung, was ja tendenziell auch kurze Strecken bedeutet. Löwen Frankfurt aus Mannheimer Sicht, Köln würde gegen Düsseldorf spielen oder auch eben die Adler gegen den KIC. Aber so CHL-Spiele direkt im August, das heißt natürlich das Level komplett nach oben fahren und direkt richtig, richtig gut aus den Startlöchern kommen, weil da gibt es Punkte. Und das finde ich besonders cool. Mir macht sowas besonders Spaß. Erstens bist du international unterwegs. Du spielst nicht gegen eine Mannschaft, die du in der Hauptrunde sowieso noch viermal wieder triffst, sondern da geht es gleich richtig zur Sache. Wie siehst du die Vorbereitung? Darf man, als Spieler durften wir es nie sagen. Die haben immer gesagt, wenn CHL-Spiele sind, du darfst nicht sagen Vorbereitungsspiele im Interview. Das sind gleich Wettkampfspiele. Wie siehst du das, wenn das direkt von 0 auf 100 in die CHL losgeht? Bist du da ein Fan oder sagst du, Mensch, so zwei, drei Aufgaloppspiele wären sicherlich auch noch förderlich?
Naja gut, es ist ja Gott sei Dank so, dass bei den Adlern tatsächlich drei Spiele eben sind oder eigentlich sogar vier Spiele Aufgaloppspiele sind. Und dann hast du das erste CHL-Spiel dann am 31. August. Du hast also vier Spiele Vorbereitungszeit, wo man sich die Reihen ein kleines bisschen, die Reihen finden sich ja erstmal im Training, getestet werden sie in den Spielen. Aber da darf man auch noch nicht zu viel dann rein interpretieren, weil dann unter Wettkampfbedingungen, das ist das, was entscheidet. Und die erste Wettkampfbedingung schaffst du dir dann tatsächlich in der Champions League, weil da ist es praktisch auch so, dass die Trainingsdosierung eben auch so auf das Spiel dann eingestimmt wird. Normalerweise, wenn du im Training Camp bist und du spielst gegen Gegner Trainingsspiele oder Vorbereitungsspiele, dann ist es dem Trainer egal. Der wird nicht sagen, die Belastung wird jetzt gesteuert, damit wir in diesem Spiel gut spielen, sondern das Training wird gespielt und kann sein, dass du morgens eine harte Einheit hast und dann nachmittags oder abends dann schon gegen den Gegner spielst in einem Testspiel und eigentlich platt bist. Und der Trainer möchte dann verschiedene andere Sachen sehen und da ist das Ergebnis zweitrangig. Klar will man gewinnen, wie immer, aber es geht dann um den Prozess, um bestimmte Sachen zu erkennen. Aber im Champions League-Spiel, da gehst du hin und möchtest ein Spiel gewinnen oder musst ein Spiel gewinnen, um überhaupt dann zu punkten, damit du dann auch möglicherweise in die nächste Runde kommst. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass dann auch eben morgens nur ein leichtes Anschwitzen ist, so wie es halt eben auch bei DEL-Spielen ist. Also dieses Spiel hat einen viel größeren Wert auch im Trainingsablauf, im Vorbereitungsablauf. Und von daher glaube ich schon, dass es also wirklich inzwischen auch ernst genommen wird von allen Beteiligten. Gerade ein Team wie die Adler, die wollen in der Champions League weiterkommen, die wollen auch europäisch sich zeigen, weil du hast natürlich auch, du zeigst ja auch dich auch potenziellen Spielern, die irgendwann mal möglicherweise bei dir spielen wollen. Ja? Also international, wenn du dann einfach dich gezeigt hast, auch als Organisation, dann hast du auch gute Möglichkeiten, vielleicht den einen oder anderen Spieler mal zu bekommen, der in der Schweiz spielt und sagt, Mensch, die Adler stimmt, die kenne ich noch aus der Champions League, das ist eine tolle Organisation. Also das sind, glaube ich, viele Bausteine inzwischen und die Champions League dann auch attraktiver macht.
Da sind wir wieder beim repräsentativen Faktor. Rasiert ins Mannschaftsfoto gehen, um eine gute Außendarstellung zu zeigen, dann aber auch zu punkten. Also letztendlich ist es wirklich so, das wird einem auch als Spieler in der Kabine gesagt, du repräsentierst den Club, du repräsentierst die Vereinsfarben. Dementsprechend geh raus, auch in Europa. Natürlich bring deine beste Leistung, aber zeig dich auch neben der Eisfläche von deiner besten Seite. Du sprichst es an, so ein Club und vor allem in der heutigen Zeit, jeder ist mit jedem irgendwo vernetzt. Das gab es ja früher alles gar nicht. Wir bleiben mal beim Thema 30 Jahre. Früher hast du ein Angebot gekriegt, dann wo konntest du dich denn über so einen Club informieren? Du hast ja keine Möglichkeiten gehabt, da großartig irgendwelche Recherchearbeit zu leisten. Aber heute guckst du mal ins Line-Up im Internet, guckst dir die Kader von den vergangenen Jahren an, dann hast du irgendwo einen Kumpel, der vielleicht mit einem gespielt hat, der mal in der Organisation war. Heute kriegst du ja wirklich alle Details und dementsprechend ist es wirklich wichtig, Anti. Da gebe ich dir recht, dass du als Club, als Organisation dich überall gut präsentierst, nach innen, nach außen, weil so Spieler sich natürlich alle Informationen reinholen können. Und da bin ich jetzt mal auch gleich bei den neuen Spielern. Es sind ja doch einige. 9 Stück hast du gesagt, die Adler neu im Kader haben. Aber auch ganz, ganz wichtig, ein neuer Trainer. Also das ist ja auch einer, der sich erstmal finden muss. Also wie lange, sagst du, dauert sowas, bis die sich gefunden haben? Wie holprig können die Adler aus der Box kommen, beziehungsweise aus dem Startblock kommen? Oder sagst du, das ist was, das kann sich eigentlich sehr, sehr schnell einpendeln, das kann schnell Fahrt aufnehmen?
Ich schätze, dass zumindest mal die Mannschaft sich relativ schnell finden wird. Das liegt einfach daran, weil das Team auch, sagen wir es mal, so zusammengestellt ist, dass du schon mal auf Positionen dein Team zusammengestellt hast. Also du hast dir Spieler geholt, die du im Sturm in verschiedenen Aufgaben dann einsetzen kannst. Und entsprechend hast du einen Trainer auch, der, glaube ich, gute Ideen jetzt schon hat. Er hat sich sehr akribisch drauf vorbereitet, kennt jeden Spieler schon aus dem FF in der Vorbereitung, also in seiner Vorbereitung auf dem Laptop, in den Gesprächen mit den Spielern, aber jetzt halt eben auch im Training. Und ich glaube, dass da relativ schnell eine Chemie entstehen kann und dann müssen die Abläufe eben noch verfeinert werden. Deswegen glaube ich, dass die ersten 3 Spiele, die man eben hat, dass man da vielleicht ein kleines bisschen möglicherweise holprig starten kann, dass man sagt, okay, da sind noch Abstimmungsschwierigkeiten. Du spielst ja als erstes gegen Iserlohn und dann gegen Salzburg, das ist in Kitzbühel, ein kleines Turnier. Dann spielst du nochmal gegen Bern, meine ich, zu Hause irgendwann Ende August und dann geht's in die Champions League. Also du hast ein paar Spiele, wo du einfach dich finden kannst und in der Champions League, schätze ich, da hast du auch nicht den Wahnsinnsgegner mit Bolzano Foxes. Da kannst du dann, glaube ich, dann schon die ersten guten Spiele dann erwarten. In der DEL ist nochmal ein anderer Alltag. Da ist der Alltag anders, der Spielrhythmus anders. Da wird es auch mal das eine oder andere Spiel geben, wo du sagst, okay, da hat die Abstimmung noch nicht so gestimmt. Aber ich würde mal sagen, du brauchst am Anfang, um so ein bisschen in Fahrt zu kommen, diese 3-4 Spiele. Da spielst du Champions League, wirst du ganz gut schon dich finden. In der DEL, in diesem Alltag, der Spielrhythmus, wie gesagt, nochmal ein ganz anderer. Da brauchst du vielleicht auch nochmal 7 bis 10 Spiele, bis du dann wirklich dich gefunden hast als Team. Und das heißt nicht, dass du die alle verlierst, aber da wirst du so vielleicht in bestimmten Situationen, gerade auch im Powerplay, noch ein paar Abstimmungsprobleme beziehungsweise ein paar Abstimmungsgeschichten sehen, die noch nicht so laufen.
Also als Spieler, als ich in der Kabine saß und du einen neuen Trainer bekommen hast, war das immer, egal wie lange du in der Organisation gespielt hast und wie oft du schon durch diese Kabinentür gegangen bist, beziehungsweise durch den Rauch und den Nebel aufs Eis gefahren bist, wenn du sagst, naja gut, der hat die ganzen Automatismen, der kennt hier alles, der gehört zum Inventar, wenn ich jetzt an den Dennis Reul, David Wolf, Matthias Plachter, Felix Brückmann denke, die wirklich schon sehr, sehr lange hier sind. Ist es aber immer so, dass wenn ein neuer Trainer reinkommt, du musst Vollgas geben. Du musst dich von deiner besten Seite zeigen. Du kannst nicht sagen, weißt du, was ich in der Vergangenheit hier schon alles gemacht habe, weil das interessiert keinen. Du bist nur so gut wie deine nächste Trainingseinheit beziehungsweise wie dein nächstes Spiel. Und Jeff Ward hat damals 2015 zu uns gesagt, er braucht roundabout 3 bis 4 Wochen an Videostudium, die er zu Hause in Nordamerika gemacht hat. Und er kennt jeden Spieler. Er kennt jeden Spieler in der Vorwärtsbewegung, in der Rückwärtsbewegung, in seinem besten Spiel, in seinem schlechtesten Spiel. Weil es gibt Hockeyprogramme, da tippst du nur den Namen ein. Da tippe ich ein Antti Soramies und dann kriege ich alle Clips von dir aus den letzten Spielen. Da sehe ich dich in der Vorwärtsbewegung, da sehe ich dich, wie du einen Foul machst, wie du Unterzahl spielst, wie du Überzahl spielst. Und dementsprechend brauchst du mir nicht ins Trainerbüro kommen und sagen, ich bin der Fleißigste in der Defensive, weil das habe ich doch alles gesehen. Das weiß ich doch. Und dementsprechend weiß er, ich habe hier einen, der ist blitzschnell über außen, ich habe einen Mittelstürmer, der lenkt und leitet das Spiel, indem er den Puck laufen lässt und ich habe noch einen Rechtsaußen, der immer ein Auge auf die Defensive hat und dann weiß der doch schon im Vorfeld, wen der zusammenbaut, wer da zusammenpassen könnte. Dementsprechend die Spieler, die alten Spieler, die schon länger hier sind, sind unfassbar motiviert aufgrund des neuen Trainerpersonals, die Neuen sind sowieso motiviert, weil es ein neues Umfeld ist und der Coach weiß ja schon, bevor die das erste Mal gemeinsam aufs Eis gehen, was jeder Einzelne kann. Und ich war bei der Boyser Back in Town Party, da haben wir uns getroffen. Markus King war auch da, wir waren zusammen im Rahmen für ein bisschen Promo von unserem Abschiedsspiel da und da haben die Jungs zu mir gesagt, die ich auch noch aus vergangenen Tagen kenne, Ulle, da weht ein unfassbar neuer, frischer und sehr, 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 sehr guter Wind in der Kabine. Die Stimmung muss richtig gut sein, der Coach sehr kommunikativ, die Übungen müssen richtig Spaß machen, es muss ein Wahnsinnstempo auf dem Eis sein und die Spieler haben alle gesagt, die Neuzugänge, wow. Ja, also das war, genau. Und ich bin ja auch schon mal in so einer Kabine gesessen, wo man mal so ein bisschen nach links und rechts geguckt hat und gedacht hat, okay, was kann das geben? Aber ich bin auch schon in Kabinen gesessen, wo du dir gedacht hast, alter Schwede, dieses Jahr habe ich ein richtig, richtig gutes Gefühl. Also die Neuzugänge sind unfassbar. Man kennt die ja nicht so. Man weiß, es sind ja ganz wenige Jungs aus der Liga, wo du sagst, ach stimmt, der hat ja in Köln unfassbar performt oder schon in Berlin oder was. Aber die Jungs, wie gesagt, die ich bei der Boyser Back in Town Party gesprochen habe, die haben gegrinst wie Honigkuchenpferde und haben gesagt, sie freuen sich richtig, dass es losgeht und die sind absolut optimistisch, wenn es in die neue Saison geht.
Ganz genau, das ist genau das Feedback, was ich auch bekommen habe von den Spielern und auch die neuen Spieler, die ich jetzt so, ich habe sie ja alle mal kurz kennengelernt, kurz mal mit denen gesprochen. Das sind Spieler, die kommen nach Mannheim, weil sie was gewinnen wollen. Und zwar, die kommen nicht mit dem Gedanken, naja, ich komme nach Mannheim, da gewinnt man mal was, sondern sie wollen den Beitrag leisten, in Mannheim was zu gewinnen. Das haben sie extra betont. Also es war nicht irgendwie so, naja, wer nach Mannheim kommt, hat eine Chance zu gewinnen. Ich wollte mal eine Chance haben, eine Meisterschaft zu gewinnen. Nee, die wollten sagen, ich will dafür arbeiten, damit wir hier alle gemeinsam ein großes Ziel erreichen. Und das hat mich beeindruckt. Und so waren sie alle. Ja. Und die haben sehr, sehr fokussiert und sehr von der Körpersprache alleine schon, weißt du, so mit einer gewissen Körperspannung auf die Bühne gekommen bei der Boyser Back in Town Party und haben da dann irgendwie wirklich sehr fokussiert gewirkt und gewusst, was sie hier wollen, gewusst, warum sie nach Mannheim kommen, nicht um mitzuschwimmen, sondern einer zu sein, der vorausschwimmt, mit den anderen versucht, mit anderen Spielern versucht, das ganze Team mitzubewegen. Und das war was, was mich beeindruckt hat. Und deswegen, ich bin von der Bühne runtergekommen und da hat mich der Axel gefragt, der Manager hat mich gefragt, naja, du machst es ja schon seit über 20 Jahren, was für ein Gefühl hast du denn? Da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe so ein Gefühl, bisschen, wie du es genannt hast, frischer Wind oder Aufbruchstimmung oder wie auch immer, wie man das auch nennen mag, aber es war sehr, sehr positiv und ich habe dann zu ein paar Jungs, die da waren, so aus dem Marketing und so haben wir uns dann da eben auch noch unterhalten, habe ich gesagt, du, das kann dieses Jahr was richtig Gutes werden.
Ja, da sind die Jungs eben der gleichen Meinung. Wenn du so viel Qualität im Kader hast, so eine Tiefe, dann geht es jetzt wirklich nur noch darum, ich nenne es mal ganz salopp, wer sind die Häuptlinge, wer sind die Indianer? Sind die Jungs mit ihrer Rolle zufrieden, auch wenn sie vielleicht kein Powerplay spielen, weil du musst die Eiszeiten ja verteilen. Das ist immer was, wenn du nach Mannheim kommst, auch als neuer Trainer, woran du dich gewöhnen musst, wenn du vielleicht in einem anderen Club der Go-To-Guy warst, also sprich der Typ, der quasi immer in der Starting Six stand, der kurz vor Ende auf dem Eis stand, der bei in der Overtime draußen war und natürlich auch noch den entscheidenden Penalty geschossen hat. Davon gibt es in Mannheim nämlich mehrere jetzt in Zukunft. Und da bin ich gespannt, wie die Jungs sich da aneinander gewöhnen und vor allem auch an die Ansprachen, Ansagen des Coaches gewöhnen, wer sich da rauskristallisiert, so in die Führungsrolle zu schlüpfen. Aber wenn wir jetzt mal die ganze Liga so ein bisschen mit reinnehmen, wie siehst du denn generell die Verstärkungen der anderen Clubs und da mal wirklich auch ganz bewusst Richtung München, aber auch Richtung Berlin, die ja letztes Jahr, ich habe da viel gelesen im Sommer, Anti, ich denke du auch, da gab es ja einige Interviews, auch von Serge Aubin und von Stéphane Richer, die gesagt haben, die haben alles aufgearbeitet, in sehr, sehr langen und intensiven Gesprächen, wollen wieder angreifen. Wer werden da die Teams sein, um jetzt natürlich wieder die zwei anzusprechen, die ich eben schon genannt habe, aber auch den ERC Ingolstadt, die Grizzlies Wolfsburg, die da immer oben mitspielen, Straubing Tigers. Wen hast du da auf dem Zettel oder wo sagst du, holla die Waldfee, die haben aber auf dem Transfermarkt richtig, richtig gute Arbeit geleistet und auf die bin ich gespannt, aber vor allem auch auf die freue ich mich.
Ich freue mich sehr auf Ingolstadt, muss ich sagen, weil Ingolstadt ein Team, ich möchte gleich auf Berlin eingehen, aber erst nochmal auf Ingolstadt, wenn du das fragst. Ich finde, Ingolstadt hat schon immer, egal wer dort Manager war, die letzten Jahre war es erst Larry Mitchell und jetzt ist es Tim Regan, der dort, wie ich finde, sehr gute Arbeit gemacht hat. Und ich sage dir, warum? Weil die Wechsel sind nicht spektakulär. Es ist keiner da, kein Name da, wo du sagst, wow, guck mal, wen die verpflichtet haben, sondern so stabile Namen, so wo du sagst, Mensch, das kann passen und dann passt das auch sehr gut plötzlich. Also die sind sehr unspektakulär und ich finde, sie spielen es auch sehr unspektakulär. Es ist kein Team, was einen großen Glanz versprüht, aber trotzdem sehr, sehr stabil, immer unter den Top 6 spielt, ohne die ganz riesen Namen zu holen. Wenn du dir jetzt anguckst, was sie sich in der Verteidigung geholt haben, die haben Kevin Maginot, einen sehr stabilen DEL-Verteidiger, einen Deutschen hinten drin geholt. Dann haben sie den Edwards behalten. Vielleicht, naja, der hatte halt eben noch Vertrag, vielleicht ein bisschen zu alt, aber das wird sich dann zeigen. Ein Bodhi, deren Top-Verteidiger war. Fabio Wagner, der wirklich ein Teamplayer ist, wie er im Buche steht und so weiter. Weißt du, die haben da wirklich hinten ganz stehen sie ganz stabil. Vorne haben sie ein paar ganz gute neue Spieler geholt. Casey Bailey zum Beispiel, Patrick Wirta, ein Finn, Travis St. Dennis von Straubing. Also ich finde, da ist nichts, wo man sagen kann, Mensch, wow, haben die tolle Transfers gemacht. Aber jedes Jahr, finde ich, sind es Transfers, wo du sagst, gar nicht so schlecht. Und dann spielen sie auch immer gut und spielen vorne mit. Also deswegen ist Ingolstadt für mich immer so ein Club, der eine gute Arbeit leistet.
Ja, der Ingolstadt ist für mich sehr, sehr stabil von hinten aufgebaut. Michael Garteig hat einen Riesenjob gemacht letztes Jahr in Kombination mit Kevin Reich, der nach Iserlohn abgewandert ist. Aber da war das Torhütergespann, hat mir unglaublich gut gefallen. Du hast Fabio Wagner angesprochen. Ich nehme da mal Leon Hüttl mit dazu, der ja auch die Silbermedaille gewonnen hat, der hinter Bodhi die meiste Eiszeit an Verteidigern hatte. Und wenn du so ein Gespann hast mit Bodhi, Hüttl und Wagner, dann ist es für mich pyramidenförmig aufgebaut, weil du fängst auch nicht an bei einer Pyramide die Spitze zuerst irgendwo hinzustellen, sondern du gießt das Fundament. Und das Fundament ist eine sehr, sehr gute, effektive und stabile Defensive, auch eine spielstarke Defensive. Und dann kannst du vorne so einen Simpson oder so einen St. Dennis losschicken, die kreativ sind und die dann auch produktiv sind. Ich habe mich letztes Jahr auch sehr, sehr begeistern lassen von der effektiven Spielweise des ERC Ingolstadt. Und nach so einer grandiosen Saison wie mit dem Finaleinzug dieses Jahr bin ich echt gespannt, wie sie das Feuer dieses Jahr wieder anzünden werden. Mir hat sehr gut gefallen das Interview von Daniel Pieter letztes Jahr nach der Finalniederlage, dass er gesagt hat, es war sensationell, mal ins Finale zu kommen, aber der Ausgang hat mir nicht so gut gefallen, das ist klar, aber er hat gesagt, wir wollen nächstes Jahr wieder hierhin. Das finde ich, das fand ich gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nicht irgendwie den Kopf hängen zu lassen und zu sagen, ja, wir sind hier der Geschlagene, sondern sofort wieder die Brust raus, Kopf hoch und gesagt, hier wollen wir nächstes Jahr wieder hin. Und das bedarf ganz, ganz viel Arbeit. Das heißt, erstmal sensationelle 52 Vorrundenspiele und dann in die Playoffs starten. Aber wenn du das, und ich weiß, wovon ich spreche, ich habe Finals gewonnen, ich habe aber auch Finals verloren. Und wenn du in einem Finale stehst, da willst du wieder hin. Unbedingt.
Ja, das ist der Antrieb des Spielers dann ganz besonders. Du musst nur mal die Silbermedaillengewinner jetzt von der WM fragen. Für die ist es jetzt wirklich der Antrieb für den Rest ihrer Karriere nochmal ins Finale zu kommen bei einer WM. Also das wird ein ganz, ganz großer Motor sein oder den Motor zumindest antreiben, das Benzin im Tank für den Motor sein, zu sagen, ich möchte wieder irgendwann ins Finale der Weltmeisterschaften. Genau da, das ist natürlich auch der Punkt, dann auch bei einer nationalen Meisterschaft eben in der DEL. Und da ist für Daniel Pieter das Fenster auch nicht mehr lang offen, dass er ins Finale kommt. Ne? Also der wird jetzt 37 dieses Jahr. Also von daher, das wird schon so sein, dass er sehr, sehr viel Selbstmotivation einbringen muss. Und die Motivation hat er sich direkt im Finale geholt. Und deswegen glaube ich, dass er nochmal eine richtig gute Saison spielen wird.
Ich drücke ihm ganz, ganz fest die Daumen. Wie siehst du die beiden Teams Red Bull München und die Eisbären Berlin? Was sagst du zu den Sommerverpflichtungen? Natürlich aus Münchner Sicht guckt man auf Eisenschmied und auch auf Kremmer, die ja aus Mannheim hingewechselt sind, die man gut kennt. Für mich ein ganz, ganz großer Faktor in München ist der Torwart, Matthias Niederberger, ja, der ja jetzt 3 Meisterschaften in Folge gewonnen hat, 2-mal mit Berlin, jetzt mit München, der auch eine sensationelle Eishockey-Weltmeisterschaft gespielt hat. Man will ja auch nicht vergessen oder darf nicht vergessen, dass der ja auch im Tor stand für Schwarz-Rot-Gold und den Jungs da die Silbermedaille festgehalten hat. Wie siehst du die Verstärkungen in München und in der Landeshauptstadt Berlin? Hat Berlin das wirklich aufgearbeitet? Sind die wieder da, dass sie sagen, sie greifen jetzt oben an, sie werden wieder ganz oben mitspielen? Und da gebe ich dir noch eine Personalie mit. Natürlich redest du in Berlin von Nöbels, von Pföderl, aber ein Frank Hörtler ist nicht mehr da. Das war ja medial, zumindest über die Landesgrenzen Berlins hinaus, nicht so ein Riesenthema. Er ist zu seinem Heimatclub Selb zurückgewechselt in die DEL2. Aber der Junge ist einfach raus. Ist da ganz, ganz viel Siegermentalität und Gewinnergehen aus der Kabine verschwunden aus deiner Sicht?
Auf alle Fälle. Also Frank Hörtler.
Entschuldigung, da muss ich ganz kurz eingrätschen. Auf alle Fälle.
Auf
Sven Felski geistert immer noch durch, wenn man Berlin in den Mund nimmt, taucht der Fälle auf. Entschuldigung, auf alle Fälle.
Und sogar unaufgefordert. Auf alle Fälle. Ja, ne, also ein Spieler wie Frank Hörtler, der wirklich über Jahre einer der Top-Verteidiger in der Liga war, und zwar nicht nur einer der Top-deutschen Verteidiger, sondern Top-Verteidiger überhaupt. Es ist klar, dass der fehlen wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch wiederum eine Figur, die so viel Platz auch einnimmt in der Kabine und auf dem Eis, was Verantwortung angeht. Jetzt macht er vielleicht Platz auch dadurch, dass er nicht mehr da ist, für andere, die sich ein Stück von seiner Verantwortung nehmen können und davon nehmen können und sagen können, ich kann jetzt ein bisschen mehr wachsen, weil der Frank Hörtler, ich meine das durchaus positiv, so ein bisschen Überspieler war in der Kabine, weil dem konnte ja niemand irgendwas sagen. Weißt du, da haben alle gesagt, alle standen so ein bisschen in seinem Schatten, weil der wirklich alles gewonnen hat, ich glaube 9 Meisterschaften und wirklich also unfassbar gut war in seiner Zeit. Und jetzt ist ein bisschen Platz da für andere, ein kleines bisschen sich auch von Verantwortung zu nehmen und sich aufzubürden und sich mehr einzubringen. Und ich glaube, das kann eine Chance auch sein für eine Mannschaft wie die Berliner, die wirklich eine absolut enttäuschende, eine Katastrophensaison eigentlich letzte Saison gebracht haben. Also da könnte für Berlin auch eine Chance entstehen dadurch, dass einer wie Frank Hörtler geht. Und zwar alles im positiven Sinne. Also Frank Hörtler hat da nicht irgendwie einen schlechten Job gemacht, aber er ist einfach so riesengroß gewesen dort. Ne? Und deswegen glaube ich, dass das eine Chance sein kann. Ob es so ist, das muss man natürlich abwarten. Ich bin ehrlich gesagt bei den Torhütern ein kleines bisschen gespannt, beziehungsweise vielleicht auch ein kleines bisschen kritisch. Ich bin mir nicht sicher, ob Jake Hildebrand der Torhüter ist, mit dem du Meister wirst. Ich bin mir nicht sicher. Ich muss mir den nochmal angucken. Ich habe den natürlich bei Frankfurt gesehen, keine Frage. Aber für mich ist da vielleicht ein Schwachpunkt, es sei denn, Nikita Kwapp macht den nächsten Schritt und kann eine Mannschaft auch tatsächlich auch als, sagen wir mal, Nummer oder als Torhüter 1b zumindest mal mit 20, 25 Spielen, bisschen weniger dann als Hildebrand, dann auch mitführen.
Da bin ich auch gespannt. Ich war ja sehr überrascht. Ich habe ja mit meiner Meinung mich hinterm Berg gehalten, dass man einen Tobi Antschitschka hat gehen lassen, weil es ja doch ein sehr, sehr aufstrebender, junger Torhüter auch ist, den du sicherlich für die nächsten Jahre hättest aufbauen können. Ich bleibe mal bei Antschitschka. Ich bin ein Riesenfan vom Torhüter gespannt, der Kölner Haie. Mirko Pankowski und Tobi Antschitschka, zwei junge Typen, beide wollen die Eins sein, beide können 25 Spiele machen. Das finde ich super, die betteln sich jedes Training. Das heißt, das Niveau im Training ist sehr, sehr gut. Der eine gönnt das dem anderen auch und natürlich möchte jeder jedes Spiel spielen, aber es ist ja auch sehr, sehr förderlich für eine Mannschaft, wenn du immer einen ausgeruhten Torhüter zwischen den Pfosten hast. Also wenn du 25 Spiele in der Saison machst, möchtest du gerne 35 oder 40 machen, aber Regeneration, das darf man ja auch nicht unterschätzen, vor allem von der Birne. Wenn du vom Coach weißt, heute spiele ich, morgen spielt der andere, dann kannst du in dem Spiel alles raushauen und kannst aber nach dem Spiel auch loslassen. Das finde ich wichtig und ich gebe dir recht bei den Eisbären, das wird eine Chance in allen Belangen für viele Spieler, die vielleicht aus dem Schatten eines Frank Hörtlers raustreten können, um jetzt dem Ganzen ihren Stempel aufzudrücken. Es wird definitiv was eine Saison werden, wo man sich von Anfang an die Ärmel hochkrempeln muss, genauso bei München auch. Es gilt, einen Titel zu verteidigen. Die Wolfsburger, die Straubinger, die wollen wieder oben angreifen, die wollen wieder ganz, ganz vorne rein. Und wen ich aber auf meinem Zettel weit, weit vorne habe, ist der KIC für dieses Jahr. Die haben eine gute Arbeit gemacht, was die Neuverpflichtungen angeht. Sie konnten Spieler wie Maxi Kamara, Nick Balen halten, die absolute Leistungsträger in der letzten Saison waren. Mal gucken, wie ein Louis-Marc Aubry weiter performen wird. Das hat mir letztes Jahr schon sehr gut gefallen, aber da bin ich wirklich optimistisch. Man konnte einen Tim Wohlgemuth für sich gewinnen. Von den Qualitäten, glaube ich, wissen wir alle, wovon wir sprechen. Und dann bin ich gleich wieder bei einem Klima in der Kabine. Wenn du viele junge Deutsche da drin hast, jetzt auch noch einen Wohlgemuth da addieren kannst.
Justin Schütz eben auch.
Richtig, und da bin ich echt der Meinung, dass das auch Potenzial hat für die nächsten Jahre. Wenn du die Jungs wirklich da gut behandelst, die in die Führungsrollen schon packst, dann werden die da drin wachsen, werden die da drin aufgehen, werden sich über kurz oder lang mit der Stadt, mit dem Verein, mit der Organisation identifizieren und dann kriegst du auch mal wieder so Charaktertypen, die über Jahre bleiben und bei aller Rivalität, aber auch bei meiner Vergangenheit zum KIC, die Liga, die DEL braucht den KIC ganz, ganz weit oben, vor allem auch mit dieser Leidenschaft, mit diesen reiselustigen Fans, die auch auswärts ganz, ganz viel mit dabei sind bei dieser großen Halle. Ich glaube, da haben wir alle Spaß, wenn du nach Köln fährst und der KIC irgendwo oben unter den Top 4 dabei ist, macht es allen Verantwortlichen in der Liga auch Spaß. Da bin ich sehr, sehr gespannt, Anti. Wie siehst du das? Aber auch die DEG, die will ich gleich damit in einem Atemzug nennen. Man spricht immer von dem Low-Budget-Team, aber die haben die letzten Jahre auch ordentliche Arbeit gemacht. Und da haben wir jetzt ein sehr, sehr junges Trainergespann hinter der Bande mit Thomas Dollack, Daniel Kreuzer und Alexander Bartha. Wie schätzt du das ein? Wie siehst du das?
Also ich fange mal beim Konkurrenten bei den Haien als erstes an. Ich sehe es genauso wie du. Die haben auch sich im Ausländerbereich, finde ich, sehr gut aufgestellt. Zum Beispiel Aubry, der jetzt schon dort gespielt hat, hat eine sehr starke Saison gespielt und da sind wir gespannt, ob er diese Leistung auch weiter dann zeigen kann. Dann haben sie den Grenier zum Beispiel geholt. Dann haben sie den Freddy Storm aus Ingolstadt geholt. Seine Frau kommt ja aus Köln, deswegen wollte der dann perspektivisch auch nach Köln. Deswegen ist er überhaupt erstmal nach Deutschland gekommen. Sonst wären Spieler wie der gar nicht nach Deutschland gekommen, sondern wäre in Schweden geblieben. Der kommt ja aus Dänemark. Freddy Storm, also ich glaube, das ist einer der komplettesten Spieler in der Liga, weil der defensiv stark spielen kann, der kann offensiv stark spielen, Unterzahl, Überzahl. Also das ist wirklich einer, den du allround einsetzen kannst. Also da haben sie einen richtig guten Fang gemacht. Also wie sehe ich genauso wie du, da ist wirklich auch was am Wachsen. Die sind noch nicht am Ende ihrer Entwicklung, die Kölner Haie. Und da glaube ich auch, und wie du es auch sagst, das Torhütergespann gefällt mir gut mit Antschitschka und Pankowski. Also da muss man wirklich sagen, da ist gut gearbeitet worden bei den Haien und da ist durchaus damit zu rechnen, dass die unter die Top 6 kommen und eben da die Playoff-Teilnahme dann auch direkt schaffen, ohne eben über die Pre-Playoffs zu kommen. Und bei der DEG sehe ich auch so, die haben auch wieder mal einige Spieler verloren, aber du hast richtig gesagt, Bartha, der vielleicht so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft war über die letzten paar Jahre, ist eben jetzt auch in das Trainerteam reingekommen und es ist ein junges Trainerteam, muss man wirklich sagen. Da fehlt vielleicht ein kleines bisschen noch die Erfahrung, aber auf der anderen Seite vielleicht bringt es auch ein bisschen Unkonventionalität rein, ein bisschen frischen Wind auch rein mit diesem Trainergespann. Gut, Thomas Dolak ist ja schon ein bisschen länger im Trainergeschäft, zumindest auch als Co-Trainer. Und da wird man jetzt einfach mal schauen, was das dann passiert, was da dann genau passiert. Aber also die sind auch, finde ich, gut aufgestellt, die sind ordentlich aufgestellt. Die haben zum Beispiel es geschafft, Bennett Rosmi, ein Top-Talent aus Berlin, dann zu holen. Die Berliner haben es nicht geschafft, ihn zu halten dort. Also das war zum Beispiel auch was, was mich gewundert hat, muss ich ganz klar sagen. Und im Ausländerbereich haben sie sich ganz gut verstärkt. Kevin Clark haben sie geholt. Das ist ein bisschen was, wo ich sage, naja, gucken wir mal, was er noch bringt mit seinen 36 Jahren. Kevin Clark ist jetzt ein sehr wendiger, kleiner Spieler, der ja aus Berlin kommt, der auch mehr als halben Punkt pro Spiel machen kann. In der letzten Zeit hat das bewiesen, 0,7 Schnitt gehabt, ungefähr 0,8. Also da bin ich sehr gespannt, was die Düsseldorfer machen, wie sie auch zusammenwachsen. Aber es sieht zumindest auf dem Papier gar nicht so schlecht aus. Und entsprechend glaube ich, dass die auch sehr gut performen können.
Was ich jetzt so ein bisschen durch die schwarz-rot-goldene Brille betrachte, wenn man nochmal, wir hatten es ein bisschen angeschnitten, auch die Silbermedaille zuletzt, da möchte ich ja auch mal den Herald-Kreis bisschen besingen, bisschen bewedeln. Ist ja bekannt, in Mannheim hat ja hier gespielt, Meisterschaften gewonnen, war hier lange Trainer. Man hat es dann zuletzt beobachtet, war in Schwenningen. Viele Leute haben ein bisschen mit der Nase gerümpft, als sie gesagt haben, okay, der wird Nationaltrainer. Aber das ist schon ein phänomenaler Weg gewesen. Also das hat allen richtig viel Freude, richtig viel Spaß gemacht. Und bei Harry muss man ja wirklich sagen, er ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne? Und stellt sich da hinter die Bande und hat dann nochmal so ein riesengroßes Erfolgserlebnis. Er hat ein paar Entscheidungen getroffen, wo die ganze Eishockey-Welt gesagt hat, oh wow, ich denke da mal oder benenne da mal ganz klassisch Dominik Bock, der ja eine unfassbare Saison gespielt hat in Frankfurt, der dann aussortiert wurde. Und Daniel Pieter haben wir eben erwähnt, der wurde auch aussortiert. Das sind ja schon Entscheidungen gewesen, aber der hat
oder
ja
auch da Kamera, Kamera Schmölz.
Kamera, ja, aber wir haben jetzt ein bisschen auch über Torhüter gesprochen. Wir hatten über Antschitschka gesprochen, über Pankowski. Aber wenn wir jetzt auch mal über Straubing, dass man den Florian Bugel nimmt oder auch einen Arno Tiefensee, was der für eine Entwicklung macht. Und wir haben immer gesagt, in der Vergangenheit in Eishockey Deutschland musstest du dir nie Gedanken machen, dass wir gute Torhüter zwischen den Pfosten stehen haben. Und wir hatten auch zuletzt in den ganzen Halbfinals waren nur deutsche Jungs zwischen den Pfosten gestanden. Mhm. Bugel hat letztes Jahr unglaublich viele Spiele für die Straubing Tigers absolviert und ich denke, der wird dieses Jahr noch eine Packung drauflegen. Arno Tiefensee, das haben wir alle hautnah hier erlebt. Ich finde es so klasse, wenn man sieht, was da für junge Spieler in verantwortungsvolle Rollen schlüpfen. Und wenn ich da an Eishockey Deutschland denke und auch an die nächsten Weltmeisterschaften, nächstes Jahr ist Prag und Ostrava in der Tschechischen Republik, Anti, das ist so geil, dass wir gerade aus so einer Euphorie mit Silbermedaille, ich meine, wir reden von Mai, jetzt haben wir den Juni, Juli durchgeschnauft, jetzt haben wir Anfang August, jetzt reden wir wieder über Eishockey. Also ich bin ja nicht nur selber Deutscher, sondern ich habe ja auch für die Nationalmannschaft gespielt und ich bin so begeistert, wenn du so viele junge deutsche Burschen da drin hast, wenn man sieht, wie so ein alter Hase wie der Moritz Müller das Ganze führt, lenkt und leitet, aber das saugen die anderen ja auch auf, also dass das alles so nahtlos übergeht und wir haben ja auch Zeiten erlebt, wo es sehr, sehr viele Imports gab in unserer Liga, vor allem bei dem Bossmann-Urteil, da waren ja, du hattest ja maximal ein oder zwei deutsche Jungs in den Heimatclubs, die da
und
wirklich...
Und in der Nationalmannschaft hattest du ja Spieler sogar aus der zweiten Liga.
Teilweise, ja. Also das teilweise. Waren ja noch Spieler wie Lenny Socio, George Zajankala, das waren ja Jungs, die für Deutschland rumgelaufen sind. Ja. Und jetzt hast du da wirklich eine Euphoriewelle, auch eine Qualität. Und das ist was mich so begeistert, wo ich mit so viel Vorfreude jetzt auch auf die neue Saison blicke. Und da würde ich dir mal gerne eine Frage stellen, Anti. Wenn Anti Soramis jetzt Cheftrainer wäre, in egal welchem DEL-Club, ob du jetzt in Berlin, München, Mannheim, Straubing, Wolfsburg oder in NRW irgendwo stehst und du musst dich für einen Kapitän festlegen. Du hast deine Jungs beobachtet, du weißt, wer vielleicht hier im letzten Jahr Kapitän war, du weißt, wo auch vielleicht die Neuzugänge herkommen, was wer schon gewonnen hat, vielleicht ist da ein Stanley Cup-Sieger dabei, vielleicht hat da einer in der AHL mal einige Titel geholt, war dort Kapitän und du beobachtest.
Darf ich dich unterbrechen? Darf ich dich unterbrechen direkt? Moritz Müller.
Für die Nationalmannschaft oder legst du dich jetzt auf einen Spieler generell fest?
Ich lege mich auf einen Spieler generell fest im Club und in der Nationalmannschaft. Was ich über Moritz Müller weiß, was ich von ihm gesehen habe, was für wie er die Mannschaft, die Nationalmannschaft repräsentiert hat in der Öffentlichkeit, wie sympathisch, aber trotz alledem mit dem Ehrgeiz, den er da ausgestrahlt hat und mit einer Frische, obwohl er 36 Jahre alt ist und ich weiß, dass alle Jungs ihm gefolgt sind, von den absoluten Topspielern wie Seider oder dann von Spielern, die eben vielleicht ein bisschen im Schatten dieser Topstars waren bei der WM, die haben alle gesagt, quer durch, es ist wirklich unfassbar, welchen großen Anteil Moritz Müller daran hatte, dass die Mannschaft so schnell zusammengewachsen ist. Das war ja immer das, was man auch von außen sogar gesehen hat, dass es ein Team war. Und auf der Bühne hatte ich jetzt zum Beispiel bei der Boys Are Back in Town Party den Daniel Fischbuch. Natürlich mussten wir kurz über die Silbermedaille sprechen. Den hatte ich gefragt und habe ich gesagt, jetzt mit bisschen Abstand, wie war es so jetzt, wenn du so ein bisschen zurückblickst, hat er gesagt, wir waren ein so tolles Team. Und das hat Moritz Müller tatsächlich in dieser kurzen Zeit geschafft. Der ist so integrierend und auch so ein gutes Beispiel. Und das ist wirklich auch einer, wo ein junger Spieler sich wirklich dran hochziehen kann, wenn es mal nicht so läuft. Und das war bei der Nationalmannschaft, war es ja auch so gewesen, dass die ersten drei Spiele hast du zwar gut gespielt, standest aber mit 0 Punkten da eben nach 3 Spielen. Und Moritz Müller hat das verkörpert. Jungs, wir schaffen das, wir gewinnen jetzt die nächsten Spiele und schaffen es. Und das hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Du weißt, ich bin in dem Eishockey-Geschäft schon sehr, sehr viele Jahre, über ein Vierteljahrhundert und habe viel gesehen. Und ich halte den Moritz Müller für einen der besten Kapitäne, die ich je gesehen habe in der ganzen Liga.
Aber wenn du jetzt als Cheftrainer keinen Moritz Müller in der Kabine hast, wer ist dir wichtig, dass du einen deutschen Kapitän hast, das ist ja oft mal die Diskussion auch, einen, der schon länger in der Stadt ist, der den Verein, den Standort verkörpert, oder sagst du als Coach, ist mir das egal, wenn mein Kapitän auch kein Deutsch spricht, das ist ja ganz, ganz oft ein Thema nach außen, ein Thema auch intern, es ist auch oft ein politisches Thema, wenn du aber jetzt in Charge bist, du hast die Verantwortung für deine Mannschaft, sagst du, das ist mir egal, oder sagst du, hey, Deutsche Eishockey-Liga, dann nehme ich auch einen, der sich mit dem Land identifiziert, der die Landessprache spricht, oder ist dir sowas absolut egal?
Dann würde ich fast eine Doppelspitze machen. Also ich sage es jetzt mal so, quasi als Assistenzkapitän einen Ausländer nehmen und dann, jetzt sage ich mal, als Kapitän Deutschen, der dann halt eben auch bei Sponsoren auftreten muss als der Kapitän. Und du musst da halt dann auch ein bisschen repräsentative Aufgaben dann auch, zumindest im Eishockeysport ist es halt eben so, weil Eishockey halt bisschen im Schatten vom Fußball steht, das wissen wir ja. Deswegen musst du natürlich solche Sachen auch gut machen. Du musst auch, sagen wir mal, wissen, was dein Sponsor für ein Unternehmen ist und diese ganzen Sachen. Du musst dich da schon ein bisschen auch reinarbeiten können in solche Sachen, finde ich zumindest. Aber dann das heißt, du brauchst einen Kapitän praktisch, der auch für Außentermine gut ist, die gut machen kann, aber auch einen, der dann vielleicht sportlich das absolute Vorbild ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der doppelter Stanley Cup-Sieger ist, Führungsaufgaben in Nordamerika schon hat, der ein absolut erfahrener Spieler ist, den machst du dann vielleicht zum Assistenzkapitän und intern in der Mannschaft hast du dann so eine Doppelspitze. Aber nach außen hast du halt dann den deutschen Kapitän, derjenige ist, der das Gesicht der Mannschaft ist. So würde ich es versuchen aufzubauen. So hat sich es auch ein bisschen da in die Richtung entwickelt, finde ich.
Ja, es ist wirklich wichtig, dass alle an einem Strang ziehen. Die Sprache in der Kabine ist ja Englisch. Also da ist es jetzt völlig egal, ob du einen hast, der muttersprachlich Deutsch ist, weil Kabinenansprachen, egal ob vom Coach oder von den Spielern, werden immer auf Englisch gehalten. Dementsprechend, ich sehe das ähnlich. Und wenn du die Verantwortung auf 2 oder 3 Schultern verteilst, ist es sicherlich was, was immer produktiv ist, weil man weiß es auch, wenn man sich wirklich auch mal mit jemandem auseinandersetzen kann, wenn man nicht gleicher Meinung ist, aber letztendlich zum richtigen Ergebnis kommt. Ich glaube, dann hat man sein Ziel erreicht. Aber wenn man jetzt in Mannheim sitzt als Trainer und sagt, du hast gesagt, ich habe hier einen doppelten Stanley Cup Sieger und der spricht auch noch Deutsch, ja, dann hast du einen Tom Kühnagel bei dir sitzen. Genau, aber ich denke, der Mannschaftskapitän wird ein Dennis Reul weiterhin bleiben. Wir lassen uns überraschen. Das ist aber was noch gar nicht diskutiert wurde nach außen. Stimmt's, Santi?
Das ist richtig, das ist noch nicht diskutiert worden, was ja auch gut so ist. Die Mannschaft ist ja erst seit ein paar Tagen, sage ich mal, zusammen. Also hat erst ein paar Trainingseinheiten zusammen gehabt. Also da muss sich erstmal auch so eine Dynamik innerhalb der Mannschaft finden. Und deswegen glaube ich, dass es zu früh ist, sowas zu diskutieren. Deswegen finde ich das interessant, dass es also in Nürnberg schon mal, der Coach hat gesagt, komm, jetzt bringen wir das mal hinter uns, dass wir klare Verhältnisse haben. Kann auch ein Weg sein, aber auf der anderen Seite ist natürlich auch der Weg durchaus irgendwo nachvollziehbar, wenn du viele Spieler hast, dass du erstmal wartest, wie sich die Mannschaft findet, welche Dynamik da entsteht und wer denn auch schon jetzt anfängt, die Dynamik irgendwo zu kanalisieren und zu leiten. Und das kannst du natürlich als Trainer in der Kabine sehen, bei den ersten Spielen, bei den ersten Trainingseinheiten, bei den ersten kleinen Turnieren, die du da in der Vorbereitung spielst, siehst du ja auch, wie die miteinander umgehen und so weiter. Wenn du als Trainer einen Blick dafür hast, dann siehst du sowas, dann kristallisieren sich da dann schon die Führungsspieler dann raus.
Definitiv. Und wie sich unsere Dynamik in den nächsten Wochen noch steigern wird, Anti, das kommt natürlich davon oder hängt davon ab, wie die Ergebnisse, wie die ersten Testspiele laufen, was so passiert, ob vielleicht die ersten Trainer gefeuert werden in der Vorbereitung, wer zum Mannschaftskapitän gewählt wird, was es da so zum Aufhorchen gibt. Also ich bin gespannt, ich freue mich absolut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich selten so sehr in der Vorbereitung schon mit dem Thema Eishockey beschäftigt und es hat nichts mit unserem Podcast zu tun, sondern ich freue mich wirklich. Ich bin absolut begeistert, habe jetzt auch schon öfter auf den Kalender geguckt und mein Sohn hat mich auch heute gefragt, Papa, wann geht's nochmal los? Wann geht's nochmal los? Und ich habe gesagt, immer in der 2. Septemberwoche, aber jetzt in die Vorbereitung rein, das wird eine coole Zeit. Also ich bin auf Temperatur, möchte ich sagen, Anti. Ich bin ready, ich bin bereit. Ich habe zwar nicht gesagt, ob ich zuerst meine Schlittschuhe schleifen lassen würde oder den Schlägertapen. Gott sei Dank, sage ich dir, Gott sei Dank brauche ich es aktuell noch nicht, sondern erst im November. Aber was das Geschehen in der DL angeht, da freue ich mich riesig.
Ja, ich auch total. Also es wird auch, wie haben wir auch angesprochen, wie gesagt, dass da auch neue Mannschaften entstanden sind in den Clubs, also mit vielen Neuzugängen und das wird schon sehr, sehr interessant werden. Deswegen ist es natürlich noch viel zu früh, irgendwelche Prognosen abzugeben. Wir haben mal nur den Blick auf die Roster, auf ein paar Roster gewagt, aber wir werden, bevor die DEL-Saison losgeht, da werden wir schon mal ein bisschen schauen, wie sich denn die Champions League-Teilnehmer geschlagen haben, wie die anderen dann in ihren Vorbereitungsspielen gespielt haben, um dann schon mal ein kleines bisschen so eine Vorsortierung zu machen.
Und ich habe aber noch eine kleine Abschlussfrage an dich, Anti, hinten raus. So ein bisschen, ich will es nicht sagen, Overtime oder 1-1. Aber wir haben uns ein paar Teams genauer angeguckt. Ich werde dich jetzt nicht fragen, wen du als Abstiegskandidaten Nummer 1 siehst, sondern ich werde dich mit Blick nach unten mal fragen. Hat Kassel dieses Jahr genug Körner im Tank? Schafft es der absolute Favorit aus der DL2 dieses Jahr wieder gut aus den Startlöchern zu kommen? Also ich erinnere dich gerne nochmal dran, mit über 30 Punkten Vorsprung aus der Hauptrunde ausgestempelt, gesweept in der ersten Runde im Viertelfinale und dann im Halbfinal-Derby an Bad Nauheim gescheitert. Wir erinnern uns, das große Finale in der DL2 fand nicht mit Kassel, nicht mit Krefeld statt, sondern Das war Bad Nauheim gegen Ravensburg, wobei Ravensburg sich letztendlich durchgesetzt hat. Aber Kassel, das ganz, ganz große Ziel, Aufstieg zurück in die DL. Natürlich hast du dir auch ein bisschen die DL2 angeguckt, ich mir auch, wen Kassel da so verpflichtet hat. Ein ganz großer Name steht dann nächstes Jahr im Tor. Brandon Maxwell kennen wir noch aus Bremerhaven. Der ist nach Kassel gewechselt. Haben die dieses Jahr den Kader? Haben die dieses Jahr das Zeug aufzusteigen aus deiner Sicht?
Hatten sie ja letzte Saison auch schon, wie gesagt. Aber das Ding ist halt, dass beim Eishockey ist halt dann doch anders. Deswegen lieben wir den Sport auch. In den Playoffs kann so viel passieren. Und da hat Kassel es einfach nicht geschafft, ihre absolute Überlegenheit, die sie die ganze Saison hatten, dann auch aufs Eis zu bringen in den Playoffs. Und das war ja ein bisschen das auch, was ich immer so ein bisschen befürchtet habe. Für alle war ja Kassel der Aufsteiger und dadurch dann Augsburg der Absteiger. Und ich habe immer gesagt, die müssen erstmal das Finale gewinnen. Also das ist schon der Punkt, dass sie jetzt wieder das Zeug dazu haben und auch eine Mannschaft haben, wenn man sich jetzt so die anderen Kader anschaut, wo man sagen muss, naja, also auf dem Papier sind sie schon klar vorne, muss man ganz klar sagen. Aber du musst es aufs Eis bringen und zwar auch nicht nur in der Vorrunde, das brauchst du natürlich auch, dass du da dann eingespielt bist und dich gefunden hast für die Playoffs, aber in den Playoffs muss dann halt alles passen und da hat es nicht gepasst. Deswegen halte ich das für wahnsinnig schwierig, einen Meister zu prognostizieren, weil du brauchst nur in den Playoffs 2, 3 blöde Verletzungen zu haben oder irgendwie hast du dann in den Playoffs plötzlich diese kleine Leistungskurve, die nach unten zeigt, kurz. Das kannst du dir nicht erlauben. Da verlierst du 2 Spiele und dann liegst du 0-2 hinten und holst es nicht mehr auf. Also deswegen ist es einfach so, sie werden wieder ganz vorne mitspielen und werden eine sehr gute Möglichkeit haben, aufzusteigen. Ob sie es schaffen, das ist die große Frage. Also ob sie es dann auch ins Ziel bringen.
Wir werden drüber sprechen, wir werden es verfolgen. Ich bin auch gespannt. Und dann gucken wir auch mal. Sicherlich werden wir auch das ein oder andere Mal dann in den nächsten Wochen, Monaten thematisieren, wer sich unten in der DEL so ein bisschen einfindet. Ich spreche nicht gern von der roten Laterne, aber irgendwo muss ja dann doch im Keller ein kleines Lichtlein brennen.
Irgendjemand muss er halten.
Dann freue ich mich auf den nächsten Austausch oder auch die kommenden Argumentationen, Diskussionen und Konversationen mit dir, Antje. Wir gucken jetzt, wie die Jungs ihre ersten Trainingseinheiten, ihre ersten Testspiele machen und ich sag, wir bleiben auf Betriebstemperatur.
Ja, 100%ig bleiben wir auf Betriebstemperatur und dann, wenn die DEL losgeht, gibt's uns einmal wöchentlich immer im Podcast.